SWR 2 Hörspiel.
Mein Name ist David Mayonga und ihr hört den Podcast Saal 101. Das Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess basiert auf den Mitschriften, die ARD-Reporter im Saal A101 im Münchner Oberlandesgericht gemacht haben. In dieser Folge geht es um die Beweisaufnahme zu den NSU-Morden in den Jahren 2006 und 2007. Im April 2006 ermordeten Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt kurz nacheinander den 39-jährigen Ladenbesitzer Mehmet Kubaschik in Dortmund und den 21-jährigen Halid Yozgat in dessen Internetcafé in Kassel. Eindrücklich schildert Gamze Kubaschik, die Tochter von Mehmet Kubaschik, vor Gericht, wie ihre Familie von der Polizei verdächtigt wurde. Auch die Eltern von Halid Yozgat treten als Zeugen auf. In einer Vernehmungsgegenüberstellung stellt Ismail Yozgat Fragen an den ehemaligen V-Mann-Führer Andreas Temme, der sich zur Tatzeit am Tatort befunden hatte, aber von dem Mord nichts gehört oder gesehen haben will. Das letzte tödliche Verbrechen des NSU ist der Mord an der jungen Polizistin Michelle Kiesewetter in Heilbronn. Ihr Kollege Martin A. überlebte den Mordversuch schwer verletzt und trat als Zeuge im NSU-Prozess auf.
Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 14. Beweisaufnahme: Die NSU-Morde 2006 bis 2007. Beweisaufnahme im Fall Mehmet Kubaschik. Ermordet am 4. April 2006 in Dortmund.
Zeugin Gamze Kubaschik, Tochter von Mehmet Kubaschik. Wir haben den Laden gemeinsam geführt. Mutter, Vater und ich. Meine Mutter hat morgens aufgemacht. Mein Vater brachte meinen Bruder in den Kindergarten, ging einkaufen und löste die Mutter ab. Ich bin nach der Schule direkt in den Laden gegangen. Es gab eine Videokamera dort, aber Vater hatte sie ausgeschaltet. Ich habe zwei jüngere Geschwister. Heute sind sie 13 und 18 Jahre alt. Mein jüngster Bruder erzählte, dass die Erzieherin gesagt hat, dein Vater ist im Himmel. Wir halten ihn so gut wie möglich aus der Sache raus. Mein anderer Bruder hatte nach dem Tod unseres Vaters Probleme in der Schule. Wir wurden einbestellt, weil er sich mit einem Mitschüler geprügelt hatte. Dessen Eltern hatten gesagt, spiel nicht mit dem, er kommt aus keiner guten Familie. Ich hatte eine enge Beziehung zu meinem Vater. Ich habe Schlafstörungen, konnte das Haus ein Jahr lang nicht verlassen. Man sagte zu mir, dein Vater hat Drogen an Kinder verkauft, seine Kinder sollen auch so enden. 2006 hatte ich einen Ausbildungsvertrag mit der Firma Douglas in Münster. Ich saß im Zug und bekam Angst, dass ich vom Mörder meines Vaters verfolgt werde. Ich musste die Ausbildung abbrechen. Therapie klappte nicht. Ich habe es öfters versucht, aber konnte nicht mit Fremden über meine Probleme reden. Meiner Mutter hilft das. Mir hat es nicht geholfen.
Zeuge Friedrich Z., Rechtsmediziner. Am 4. April 2006 habe ich die Obduktion durchgeführt. Mehmet Kubaschik war 39 Jahre alt. Wesentliche Befunde: ein Durchschuss durch Stirnhirnbereiche, ein Steckschuss über rechtem Auge. Es steht eindeutig fest, dass Herr Kubaschik an diesen Schüssen gestorben ist.
Zeugin Gamze Kubaschik, Tochter von Mehmet Kubaschik. Als ich nach der Schule zum Laden ging, habe ich schon von Weitem die Absperrungen gesehen, die vielen Polizisten. Als ich näher kam, hörte ich Leute sagen, oh nein, da ist die Tochter. Ich wollte an der Absperrung vorbei. Ein Polizist sagte, das gehe nicht. Ich meinte, ich bin die Tochter vom Ladenbesitzer, zeigte meinen Ausweis, dann brachte man mich in ein Polizeiauto. Ich fragte die ganze Zeit, was ist los, mein Vater braucht mich bestimmt, er ist sicher aufgeregt, ich könnte übersetzen. Und der Polizist sagte, es ist alles in Ordnung, ihr Vater schafft das. Dann kam ein älterer Herr, auch Polizist, setzte sich zu mir und sagte, Frau Kubaschik, ihr Vater ist tot. Vertreter der Nebenklage Kubaschik. Können Sie die erste Polizeivernehmung schildern? Zeugin. Wir haben in der Nacht nach der Ermordung meines Vaters gar nicht geschlafen. Die Wohnung war voll mit Verwandten und Bekannten. Hunderten von Leuten. Wir wurden dann von der Polizei abgeholt. Bekannte haben uns beim Anziehen geholfen. Auf der Wache wurden meine Mutter und ich getrennt befragt. Wurden Sie gefragt, ob Sie zur Vernehmung in der Lage sind? Ich wurde weder gefragt, ob ich dazu in der Lage bin, noch wie es mir geht. Ich hätte sonst gefragt, ob man die Vernehmung verschieben kann. Erinnern Sie sich an Details von der ersten Vernehmung? Ich kann mich nicht erinnern, dass man mich gefragt hat, ob ich einen Rechtsbeistand möchte. Man hat mich gefragt, ob mein Vater Feinde hatte. Wurden Sie auch zu Eheproblemen gefragt, ob Ihr Vater Geliebte hätte? Ja. Ich habe gesagt, dass mein Vater sowas niemals tun würde und mich über die Frage geärgert. Mir wurden Fotos gezeigt. Fotos von ausländischen Männern. 9, 10, vielleicht mehr. Ich habe mir alle gut angeguckt, aber kannte keinen auf diesen Bildern. Das sagte ich auch dem Polizisten. Der bat mich nochmals zu gucken. Ich sagte nochmal, ich kenne keinen. Er drehte sich zu einem anderen Polizisten und sagte, ihr fällt noch nicht mal auf, dass auf den Bildern mehrmals dieselben Personen sind. Daran kann ich mich erinnern, weil es mich so geärgert hat. Als wir nach der Vernehmung zurückkamen, stand die Tür offen. Im Schlafzimmer standen Männer mit weißen Anzügen und Hunde schnüffelten an den Sachen meiner Eltern.
Zeuge Michael S., Kriminalbeamter. Wir haben die Theorie der organisierten Kriminalität verfolgt. Wir haben aber vom Opfer aus keinerlei kriminelle Machenschaften gefunden. Deshalb war die neue These die Einzeltätertheorie. Beide Theorien haben wir verfolgt. Götzl. Wie ist die Lage und Verkehrsanbindung des Tatorts? Zeuge. Der Tatort ist ein normales Mehrfamilienhaus. Im Erdgeschoss befand sich der Kiosk an einer zweispurigen Straße. Ich gehe von erheblichem Verkehrsaufkommen und entsprechender Geräuschkulisse aus. Niemand hat Schüsse gehört. Der Hauptbahnhof ist fußläufig 5 Minuten entfernt. Zugänge zur U-Bahn sind in unmittelbarer Nähe. Westlich besteht Anbindung an die A45 und östlich über Bundesstraße in Richtung A1. Im Fall Kubaschik ist neben der Tatwaffe auch eine Rechnung des Karawanvertrieb H im Brandschutt in der Frühlingsstraße gefunden worden. Der Vermietungszeitraum war vom 3. April bis zum 7. April 2006 datiert und war auf Holger Gerlach ausgestellt.
Zeugin Elif Kubaschik, Ehefrau von Mehmet Kubaschik. Ich habe damals den Laden selber aufgemacht. Weil meine Schwester zu Besuch war, bin ich etwa 9:40 nach Hause gegangen. Wir haben meinen Sohn vom Kindergarten abgeholt, kamen in die Straße, sahen die Polizei. Ein Sanitäter sagte mir, meinem Mann sei in den Kopf geschossen worden. Zu Hause konnte ich nicht schlafen. Am nächsten Tag kamen Polizisten, haben Fingerabdrücke genommen, auch die der Kinder.
Zeugin Gamze Kubaschik, Tochter von Mehmet Kubaschik. Vertreter der Nebenklage Kubaschik. Zur Vernehmung 25. April 2006. Zeugin. Wir hatten vorher schon untereinander über die rechte Szene geredet. An dem Tag sagte meine Mutter der Polizei, ich weiß, wer ihn umgebracht hat. Das waren Nazis. Frau K., eine Polizistin, Türkin, hat übersetzt. Ihr Chef sagte, das könne man ausschließen. Dafür gäbe es keine Beweise. Nach dem Tod meines Vaters konnten wir den Laden nicht mehr betreten. Wollten nicht, konnten auch nicht. Wir waren dann verschuldet wegen der Miete. Mein Vater war der Hauptverdiener. Bin Frau K. sehr dankbar. Sie hat uns mit den Ämtern geholfen. Wir waren auf staatliche Unterstützung angewiesen. Vertreter der Nebenklage, wussten Sie, dass die Telefon- und Kontodaten Ihrer Familie überprüft wurden? Zeugin, nein, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Verteidigung Wohlleben. Sie haben Verwünschungen geschildert. Welche Nationalität hatten diejenigen, die Sie verwünscht haben? Götzl. Welche Relevanz hat diese Frage? Zeugin. Das waren sowohl Deutsche als auch Ausländer. Götzl. Ich fragte Sie, welche Relevanz Ihre Frage hat, und Sie haben mit den Achseln gezuckt. Wie soll ich das deuten? Verteidigung Wohlleben? Ich wollte das nur wissen. Sie hat gesagt Deutsche und Türken. Götzl, Ausländer, nicht Türken. Verteidigung Wohlleben? Waren diese Ausländer unterschiedlicher Nationalität? Vertreter der Nebenklage Kubaschik, welche Relevanz hat diese Frage? Götzl, wird uns der Verteidiger von Herrn Wohleben jetzt sicher erklären. Verteidigung Wohleben? Ich knüpfe an die Aussage der Zeugin an. Götzl. Heißt noch nicht, dass die Frage deshalb relevant ist. Können Sie die Relevanz erklären? Verteidigung Wohleben? Ich werde mich dazu nicht äußern. Ich fordere einen Beschluss. Staatsanwalt Weingarten? Relevant sind die Verwünschungen, irrelevant, welche Nationalität die haben, die sie ausgesprochen haben. Die Frage ist nicht zugelassen.
Beweisaufnahme im Fall Halit Yozgat. Ermordet am 6. April 2006 in Kassel.
Ismail Yozgat, Vater des Ermordeten und Nebenkläger, hat auf der Zeugenbank Platz genommen. Links neben ihm sein Dolmetscher, rechts sein Anwalt, hinter ihm seine Ehefrau. Zeuge. Ich begrüße Sie alle respektvoll. Ich bin Ismail Yozgat, der Vater des 21-jährigen Halit Yozgat, der durch zwei Schüsse in den Kopf getötet wurde und in meinen Armen gestorben ist. Ich arbeitete um 15 Uhr im Internetcafé. Mein Sohn kam herein, um mich abzulösen. Er sagte mir, dass seine Mutter draußen im Wagen auf mich wartete. Mein Sohn hatte meiner Frau Geld gegeben, damit sie für mich ein Geschenk kaufen konnte. Am nächsten Tag hatte ich Geburtstag. Ich fuhr mit ihr in die Stadt. Sie hat für mich eine Werkzeugkiste gekauft. Ich ließ meine Frau in der Stadt zurück. Als ich zurückkam, sah ich meinen Sohn in seinem Blut. Am nächsten Tag habe ich mir meinen Geburtstag verboten. Bis zu meinem Tod wird mein Geburtstag nicht mehr gefeiert. Am 8. April brachten wir den Leichnam meines Sohnes in die Türkei. Ich habe mit meinen Händen meinen Sohn in das Grab gelegt. Ich kann nicht vergessen. Wieso haben Sie meinen Sohn getötet? Es wurden viele Gerüchte in die Welt gesetzt. 5,5 Jahre lang haben wir uns nicht getraut, hinauszugehen. Ich habe das nicht verkraftet. Ich erlitt einen Herzinfarkt. Jetzt komme ich zur Sache. Ich hatte mich verspätet, um 17 Uhr sollte Halit zur Abendschule gehen und ich sollte ihn ablösen. Immer wenn ich mich verspäte, wartet er vor dem Laden auf mich. Ich kam, aber es war niemand vor der Tür. Ich ging rein, mein Sohn war nicht am Tresen. Ich dachte, vielleicht repariert er die Computer. Während ich in das Zimmer mit den Computern hineinging, habe ich zwei rote Tropfen gesehen. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat Halit Farbe verschüttet. Während ich so vorbeiging, habe ich meinen Sohn liegen sehen. Ich habe den Tisch weg, habe meinen Sohn in meinen Arm genommen. Er gab keine Antwort. Er gab keine Antwort. Er gab keine Antwort. Yozgat schreit, steht auf, ruft immer wieder. Er gab keine Antwort. Çelebi sitzt wie versteinert, starrt auf das Laptop. Keine Regung.
Zeuge Karl-Heinz G., Kriminalbeamter. Ich hatte an dem Tag Bereitschaft. Der Notruf war um 17.11 Uhr eingegangen. Ich habe sofort meinen Kollegen verständigt, weil ich mit größeren Ermittlungen rechnete. Es wurde mir mitgeteilt, dass das Opfer verstorben ist. Bin dann zur Dienststelle gefahren. Aufgrund der Spurenlage bin ich davon ausgegangen, dass der Verstorbene auf dem Stuhl hinter seinem Schreibtisch sitzend erschossen wurde und sich dann gedreht hat. Die Obduktion hat weiter ergeben, dass keine Gewaltanwendungen am Opfer erkennbar waren. Danach wurde der Leichnam sofort freigegeben. Darum hatten die Angehörigen gebeten wegen der zeitnahen Überführung. Es wurde dann bekannt, dass das Opfer mit einer Ceska Kaliber 7,65, die bereits bei 8 Serienmordstraftaten benutzt worden war, erschossen wurde. Ich war der Annahme, dass es mindestens 2 Täter waren, weil die holländische Straße, in der sich das Internetcafé befindet, so stark frequentiert ist und man damit rechnen muss, dass jeden Moment jemand vorbeikommt. Nachdem bekannt war, dass es ein Opfer innerhalb der Tötungsserie war, ist sofort eine sehr große Mordkommission gebildet worden, die Mordkommission Café. Zeuge zeigt auf Lichtbildern Haus, Internetcafé, Nachbarhäuser. Çelebi hat ihre Brille aufgezogen und schaut zu.
Zeuge Cihan B., Kriminalbeamter. Wir hatten 6 Zeugen ermittelt, die sich zur Tatzeit im Café befanden. Alle Geräte waren an eine Uhrzeit gekoppelt, sodass man die Aufenthalte gut eingrenzen kann. Um 17.03 Uhr war die Tat schon begangen. Es stellte sich heraus, dass ein Zeuge Andreas Temme war. Temme hat ausgesagt, als er das Café verlassen hat, konnte er Halit Yozgat nicht finden, deswegen habe er dort 50 Cent auf den Tresen gelegt. Götzl, wie haben Sie Andreas Temme ermittelt? Zeuge. Ein Zeuge hat sich daran erinnert, dass da eine weitere Person ihm gegenüber war. Gelbes Hemd, Plastiktüte, recht groß und kräftig. Daraufhin haben wir den Internetrechner ausgewertet und konnten über ilove.de und einen Nickname und eine Telefonnummer, über die er bezahlt hat, Andreas Temme identifizieren. Nach einigen Tagen Telekommunikationsüberwachung haben wir ihn festgenommen. Bis dahin wussten wir noch gar nicht, dass er beim Landesamt für Verfassungsschutz Hessen als V-Mann-Führer arbeitete.
Zeuge Ismail Yozgat, Vater des Ermordeten und Nebenkläger: Ich kann immer noch nicht verstehen, wie Andreas Temme, der 1,90 Meter groß ist, während er 50 Cent auf den Tisch legte, meinen Sohn, der hinter dem Tisch lag, nicht gesehen haben kann.
Zeuge Chihan B., Kriminalbeamter: Temme sagte aus, er habe sich nicht bei der Polizei gemeldet, weil er sich nicht im Internetcafé hat aufhalten dürfen. In der Nähe befinde sich ein Objekt, das der Verfassungsschutz observierte. Und zum anderen, weil er nicht wollte, dass seine Frau davon erfährt, dass er chattet. Er habe Tage später von dem Mord erfahren und sei auch der Meinung gewesen, nicht am Tattag im Internetcafé, sondern einen Tag zuvor dort gewesen zu sein. Er habe nichts gehört, nichts gesehen. Bei dieser Version ist er geblieben. Also haben wir ihn wieder entlassen, weil kein dringender Tatverdacht bestand. Götzl, was fanden Sie bei der Wohnungsdurchsuchung von Andreas Temme? Zeuge: Schusswaffen und Munition. Temme hatte eine Waffenbesitzkarte. Mehrere Schriftstücke, eine mechanische Schreibmaschine. Damit wurden Bücher aus dem Dritten Reich abgeschrieben. Es fand sich auch eine nachgeahmte Unterschrift Hitlers.
Zeugin und Nebenklägerin Aysche Yozgat: Mein Name ist Aysche Yozgat. Ich bin die Mutter von Halit Yozgat. Mein Appell richtet sich an Frau Schäpe. Ich spreche als Mutter, als eine Geschädigte, als Mutter von Halit Yozgat. Ich bitte Sie, dass Sie all diese Vorfälle aufklären. Sie sind eine Frau. Ich denke, dass die Frauen sich gegenseitig verstehen sollten. Seit 7 Jahren schlafe ich jeweils nur 2 Stunden. Ich habe immer gedacht, warum ist das geschehen? Ich bitte um Aufklärung. Denken Sie bitte immer an mich, wenn Sie sich ins Bett legen. Denken Sie bitte immer daran, dass ich nicht schlafen kann.
Beweisaufnahme im Fall Michel Kiesewetter, ermordet am 25. April 2007 in Heilbronn.
Zeuge Roland Z., Kriminalbeamter: Ein Taxifahrer hat über Handy das Polizeirevier Heilbronn informiert, dass ein Radfahrer auf ihn zugekommen sei, der ihm sagte, auf der Theresienwiese stehe ein Polizeiwagen mit 2 leblosen Beamten drin. Durch die Auswertung von Funkzellendaten haben wir später die Uhrzeit 14.12 Uhr ermittelt.
Zeugin Kerstin K., Polizeibeamtin: Als der Anruf kam, sind wir gleich hingefahren. Die Autotüren standen offen. Mein Kollege ist auf die Seite der Kollegin Michelle Kiesewetter und hat gesagt, dass sie tot ist. Ich bin auf die Seite von Martin A. Wir haben erste Hilfe geleistet.
Zeuge Martin A. Götzl: Woran erinnern Sie sich an diesen Tag, den 25. April 2007? Zeuge: Wir waren ja nur unterstützend in Heilbronn. Ich war das erste Mal dort, meine Streifenpartnerin Michelle Kiesewetter schon öfter, deshalb ist sie gefahren. Sie hat mir alles gezeigt. Anlass war das Projekt Sichere City Heilbronn, weil die Stadt ein Drogenproblem hatte. Wir hatten noch eine kleine interne Schulung. Danach sind wir direkt zur Theresienwiese gefahren und haben uns mit dem Auto in den Schatten des Verteilerhäuschens gestellt. Dann hört die Erinnerung auch schon langsam auf. Götzl: An was erinnern Sie sich genau? An das Verteilerhäuschen? Zeuge: Eigentlich hört die Erinnerung schon vorher auf. Sie geht nur bis zum Schotterparkplatz. Alles andere, wie wir geparkt haben und dass wir da geparkt haben, weiß ich nur aus den Tatortbildern. Götzl: Wann setzt Ihre Erinnerung wieder ein? Zeuge: Von dem Tag weiß ich nichts mehr. Ich dachte, ich lag 7 Wochen im Koma, aber eigentlich waren es nur 4 Wochen. Ich war in der Klinik, dann in der Reha-Klinik. Da musste ich Muskeltraining und Gedächtnistraining machen. Anfang September war ich dann wieder im Polizeidienst und wurde langsam darauf vorbereitet, dass nichts mehr so ist, wie es mal war. Heilbronn war einer meiner ersten Einsätze nach der Ausbildung. Ich war seit diesem Tag nicht mehr auf der Straße, habe auch keine Waffe mehr getragen. Ich will das auch nicht mehr. Götzl: Wie ist Ihr heutiges Leben? Wie wirkt sich die Tat aus? Zeuge: Mein Gleichgewichtssinn ist gestört. Ich schwanke, brauche nachts Bezugspunkte, sonst falle ich um. Ich habe Narben ohne Ende. Mein Kopf sieht aus wie eine Landkarte. Die Schädeldecke wurde mir abgenommen. Seitdem ist die Epilepsiegefahr höher und ich habe Phantomschmerzen. Seit wann kannten Sie Frau Kiesewetter? Seit ich im März 2007 in Böblingen angefangen habe. Sie war eine der Ausbilderinnen. Sehr engagiert, lebensfroh, zielstrebig. Wie sind Sie mit der Tatsache der fehlenden Ermittlungsergebnisse umgegangen? Bis zum heutigen Tag bin ich unzufrieden, weil ich nicht weiß, was das Motiv ist.
Zeuge Martin G., Kriminalbeamter BKA. Das NSU-Bekennervideo wurde auch in Hinblick auf Heilbronn ausgewertet. Auf dem Video war die Nummer der Polizeiwaffe P2000 erkennbar. Sie war der Dienstwaffe von Michelle Kiesewetter zuzuordnen. Außerdem sind Bilder vom Tatort im Video enthalten. Götzl: Haben Sie Tatortzeugen vernommen, Phantombilder vorgelegt? Zeuge: Bahnarbeiter, die Arbeiten an einem Kabelschaltkasten verrichteten, sagten aus, sie hätten 2 Mountainbiker gesehen, die herumgestanden sind und sich unterhalten haben. Es wurden Lichtbilder vorgelegt und eine Ähnlichkeit mit Mundlos festgestellt. Auf dem Rückweg zum Bahnhof haben sie Knallgeräusche wahrgenommen, die sie nicht zuordnen konnten. Es gab weitere Zeugen, Schausteller und Angehörige reisender Familien, die mit Aufbauarbeiten zum Frühlingsfest auf der Theresienwiese beschäftigt waren. 165 Personen. Ein Zeuge hatte am Tag vor der Tat ein Wohnmobil wahrgenommen. Bei Ansicht der Wahllichtbildvorlage hat der Zeuge das Wohnmobil nicht wiedererkannt. Eine Vernehmung nach dem Auffliegen des NSU am 4. November 2011 gelang bei 10 Personen, führte aber zu keinen Ergebnissen. Frau Kiesewetter hatte sich in eine Nachtwache eingetragen, hat dann mit einem Kollegen der Bereitschaftspolizei getauscht und daraufhin am Projekt Sichere City teilgenommen. Der Einsatzleiter wurde als Zeuge vernommen. Ein Kollege der Bereitschaftspolizei, Timo H., sei 2001, 2002 Mitglied der Organisation Ku Klux Klan gewesen. Er sei von einem anderen Polizisten angeworben worden. Dieser räumte die Mitgliedschaft ein, allerdings bestritt er, den jüngeren Kollegen angeworben zu haben. Sie seien die einzigen Polizisten im Ku Klux Klan gewesen. Beide erklärten, zwischen Ku Klux Klan und NSU habe es keine Verbindung gegeben. Götzl: Hatte die Mitgliedschaft Konsequenzen für die Polizeibeamten? Zeuge: Es gab Disziplinarverfahren, sie sind aber nicht aus dem Polizeidienst ausgeschieden. Konnten Feststellungen getroffen werden, ob Timo H. an Planungen für den Einsatz am 25. April 2007 beteiligt gewesen ist? An diesem Tag war er verantwortlicher Gruppenführer gewesen, auch für Kiesewetter und Martin A.
Zeuge Stefan R., Polizeibeamter. Götzl: Sie haben zur Einsatzplanung ermittelt? Zeuge: Wir haben Kontakt mit der Bereitschaftspolizei Böblingen aufgenommen. Am 15. und 16. April 2007 kam eine Anfrage aus Heilbronn wegen Einsatz am Tattag. Da viele Kollegen im Urlaub waren, wurde ein Plan ausgehängt, um Freiwillige zu finden. Frau Kiesewetter hatte sich dann gemeldet. Sie brauchte noch Stunden.
Zeuge Martin G., Kriminalbeamter, BKA. Asservatenauswertung. 4 Stadtpläne sind im Brandschutt der ausgebrannten Zwickauer Wohnung gefunden worden. Einer davon von Heilbronn, ohne Markierungen. Ein weiterer Ludwigsburg, mit einer Markierung. 2 weitere Pläne von Stuttgart. Im ADAC-Stadtplan viele Markierungen, im Falkplan P-Markierungen für ehemalige oder immer noch existierende Polizeidienststellen.
Vertreter der Nebenklage Josgat stellt Antrag auf Nachermittlungen zu dienstlichen Tätigkeiten Kiesewetters. Begründung: Vordringliche Frage ist, welche Motivation des NSU stand hinter der jeweiligen Opferauswahl. Warum Kiesewetter oder andere Mordopfer ausgewählt wurden, ist nach wie vor nicht aufgeklärt. Bei Kiesewetter drängt sich auf, dass die Tat in Zusammenhang mit ihrer dienstlichen Tätigkeit steht. Die Anklage geht von Zufallsopfer aus. Es drängt sich aber auf, dass nicht irgendein Opfer, sondern Kiesewetter getroffen werden sollte. Der Ansatz wurde bisher nicht verfolgt, dies muss nun nachgeholt werden. Kiesewetter nahm an zahlreichen Einsätzen gegen Rechtsextreme teil.
Bundesanwaltschaft Krieger. Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte für einen individuellen, beruflich veranlassten Tathintergrund. Keine Anhaltspunkte, dass das Verhalten von Kiesewetter oder Martin A. Anlass für die Tat gab. Aber um nicht weiteren Verschwörungstheorien Vorschub zu leisten, treten wir der Einführung des Berichts der Ermittlungsgruppe Umfeld nicht entgegen.
Die EG Umfeld gehörte zum Landeskriminalamt in Baden-Württemberg und hatte konkret den Auftrag zu gucken, in Baden-Württemberg gab es da Verbindungen zum NSU. Also wie konkret waren die? Kann man da wirklich von einer Unterstützung reden? Und immer hat dabei natürlich auch besonders dieser mysteriöseste NSU-Mordfall, sprich der Mord in Heilbronn an Michael Kiesewetter, eine Rolle gespielt. War sie Zufallsopfer? Diese Frage schwebte natürlich auch stark über den Ermittlungen dieser EG Umfeld. Denn es gab da eine Querverbindung. Also in Baden-Württemberg gab es eine Gruppe von Polizisten, schon lange vor dem Mord in Heilbronn, die im Ku Klux Klan aktiv waren und unter anderem auch Polizisten aus der Einheit, zu der dann eben später auch Michael Kiesewetter gehörte.
Das Ergebnis dieser EG-Umfeld war allerdings dürftig. Und letztendlich konnte man keine Netzwerke, die Kontakte zum NSU hatten, herausfinden. Wobei diese EG-Umfeld sich diesen Mord an Kiesewetter gar nicht anschauen durfte, weil das war ja Sache des Generalbundesanwalts. Und diese Ermittlungsgruppe EG Umfeld war eben nur dafür zuständig, das Umfeld zu ermitteln.
Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 14. Beweisaufnahme: Die NSU-Morde 2006 bis 2007.
In der nächsten Folge geht es um weitere Befragungen des hessischen V-Mann-Führers Andreas Temme, der auch auf Anträge der Nebenkläger hin mehrfach im Prozess gehört wurde.